Unser Thema heute Morgen heißt Seminar für Schriftauslegung. Es geht um das, was man in der Theologie Hermeneutik nennt. Hermeneutik ist ein Begriff, der auch in anderen Disziplinen der Wissenschaft Anwendung findet und jeweils verschieden gefüllt wird. Aber in der Theologie versteht man unter Hermeneutik die Lehre vom Verstehen eines Textes, die grundlegenden und allgemeinen Regeln, nach denen ein bestimmter Text zu verstehen und auszulegen ist. Die Lehre vom Verstehen eines Textes, das heißt, die grundlegenden und allgemeinen Regeln, nach denen ein bestimmter Text zu verstehen und auszulegen ist. Wir können einen Text aus dem dritten Buch Mose nicht einfach genauso auslegen, mit den gleichen, Vorverständnis oder mit dem gleichen Werkzeug wie ein Text aus der Offenbarung des Johannes. Das sind schon ganz verschiedene Paar Stiefel und da müssen wir auch verschieden rangehen. Hermeneutik, Seminar für Schriftauslegung. Es geht hier nicht um Exegese. Exegese-Auslegung ist was anderes. Da geht es dann um die Frage, wie wird jetzt ein ganz bestimmter Text, Römer 1, 1 und 2, wie wird der richtig ausgelegt? Wie kann ich den von den griechischen Worten, die da stehen und von der Satzstruktur und von der literarischen Form und allem, wie kann ich den richtig zur Entfaltung bringen, wie Gott ihn gemeint hat? Das würde Exegese bedeuten. Schriftauslegung meint der Umgang mit der Bibel als Ganzer. Wie gehe ich richtig mit der Auslegung der Bibel um? Jetzt muss ich leider mit einem negativen Teil beginnen, nämlich zunächst einmal müssen wir uns vor Augen halten, dass es durchaus falsche Methoden der Schriftauslegung gibt. Und zwar nenne ich da als erstes die sogenannte historisch-kritische Methode. Viele von euch wissen, dass es im Zuge der Aufklärung ja nicht dabei blieb, dass die Philosophie und andere säkulare Disziplinen von diesen Gedanken durchdrungen wurden, sondern auch die Theologie wurde von der Aufklärung erfasst. Man nannte diese Strömung den Rationalismus und das durchdrang den ganzen Umgang auch mit der Bibel und die Auslegung der Bibel. Da waren zwei Männer in negativer Weise federführend, ein Johann Salomo Semler und ein Ernst Troeltsch. Das waren so die Wegbereiter der sogenannten historisch-kritischen Methode, die einfach besagt, dass man an die Texte der Bibel, des Alten Testaments besonders, sehr kritisch rangehen müsse und eben mit den normalen Regeln der Wissenschaft und dann die Texte schälen auf ihren historischen Kern, einiges herausbildern, was sich da noch so herumrangt und so weiter. Zum Beispiel nur als Hilfe zum Verstehen. Mit Hilfe dieser historisch-kritischen Methode hat man die fünf Bücher Mose ganz besonders zerpflückt. Und das Endergebnis war, dass manche Vertreter dieser Methode in den fünf Büchern Mose nicht weniger als 1000 Autoren entdecken. Also mit anderen Worten, dass 1000 verschiedene Schreiber mitgewirkt hätten, um die fünf Bücher Mose zusammenzubringen. Nicht Mose. Der war allenfalls der den Namen dann dafür hergegeben hat und vielleicht auch noch ein paar Teile geliefert hat, aber 1000 verschiedene Quellen entdecken sie da in den fünf Büchern Mose. Und da könnt ihr euch denken, was da übrig bleibt, ja, wenn man mit dieser Methode rangeht an die Bibel. Es ist rein rational, rein von der sogenannten menschlichen Vernunft her geprägt, geht man an die Bibel wie an jedes andere Buch, und zerpflückt sie und schält sie und so weiter, bis dann nicht mehr viel übrig bleibt. Zweitens, die existenziale Schriftauslegung. Dafür stehen der Philosoph Heidegger und der Theologe Rudolf Bultmann. Ich kann jetzt nicht auf diese ganzen Dinge eingehen, das würde uns viel zu weit führen. Das sind extra Themen, viel zu spezifisch. Aber ich denke, wir wissen, dass es eine geistesgeschichtliche Strömung gab, den Existenzialismus, gerade in diesem Jahrhundert durch Heidegger, durch Sartre auch vor allen Dingen. Und in der Theologie hat sich das niedergeschlagen bei Bultmann. Das ist eine falsche Schriftauslegung, die ich aber jetzt hier nicht weiter erklären kann. Das ist sehr kompliziert. Und dann will ich aber noch eine nennen, das ist die rein allegorische Schriftauslegung. Die haben im Altertum Leute vertreten wie Philo oder Clemens von Alexandrien oder auch der Kirchenvater Augustin. Er sah die allegorische Schriftauslegung als etwas sehr Erstrebenswertes an. Das heißt, dass man hinter jeder biblischen Aussage einen tieferen Sinn suchen muss. Wenn da irgendetwas steht und Mose ging auf den Berg und hob seine Hände und betete, dann muss man da nachdenken, ob da nicht noch ein tieferer Sinn hinterliegt, ob der Berg nicht noch etwas bedeutet und ob er jetzt eine oder zwei Hände gehoben hat und was das vielleicht für ein Bild sein könnte, zwei Hände, das könnte doch auf zwei Naturen Gottes hinweisen, Vater und Sohn oder so. Versteht ihr? Immer wird hinter der Aussage noch irgendetwas Tieferes gesucht. Und ich habe jetzt hier ganz bewusst geschrieben, die rein allegorische Schriftauslegung, die halte ich für falsch. Wenn man jetzt also hinter jedem Wort noch etwas sucht, aber ich lehne nicht völlig allegorische Schriftauslegung ab, denn in der Bibel selbst finden wir allegorische Schriftauslegung, also bildhafte, wo Gegenstände benutzt werden und auf geistliche Wahrheiten gedeutet werden. Eine klassische Stelle dafür ist im Galaterbrief, Kapitel 4. Da verwendet das Paulus, übrigens nicht nur dort. Paulus war ein Meister der allegorischen Schriftauslegung. In Galater 4, Vers 24, hat er geschrieben von den Frauen Abrahams, nämlich von Sarah und von der Magd Hagar. Und jetzt sagt er in Vers 24, dies hat einen bildlichen Sinn, eine Allegorie, ja. Denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, ist die Hagar, das in die Sklaverei hineingebiert, ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter, das wäre also die Sarah. Er deutet hier die zwei Frauen Abrahams auf geistliche Realitäten damals. Jerusalem war damals besetzt von den Römern. Ja, das sagt er, das ist die Magd, das ist die Gefangene, die Sklavin. Und das freie Jerusalem, das ist das Geistliche, das im Himmel ist und das ist nicht versklavt, die ist frei. Und so deutet er die Sarah. Das ist allegorische Schriftauslegung und deswegen können wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, es gibt überhaupt keine Deutung von bestimmten Dingen in der Bibel. Man darf bestimmte Dinge deuten, aber vorsichtig. Nicht zu weit gehen, nicht hinter jedem Wort noch irgendetwas suchen. Es gibt da also seltsame Auswüchse manchmal in bestimmten Richtungen. Da wird also jedes Wort noch fünfmal gedreht und irgendetwas dahinter gesucht. Das kann nicht sein, ja. Sondern das muss in den Linien der Bibel sein und darf nicht übertrieben werden. Was ist nun aber der richtige Weg? Der richtige Weg nenne ich mit Ernst Mayr, unserem heimgegangenen Bruder, die historisch-grammatische Schriftauslegung. Historisch-grammatische. Sein Namensvetter, auch ein schwäbischer Mayr, der Dr. Gerhard Mayr von Tübingen, jetziger Prälat, hat in seinem Buch über biblische Hermeneutik den Begriff geprägt, biblisch-historische Schriftauslegung, nennt es Gerhard Mayr, biblisch-historische Schriftauslegung. Aber ich bleibe jetzt mal bei Ernst Mayr und nenne es historisch-grammatische Schriftauslegung. Das heißt, jeder Text muss in seinem historischen Zusammenhang gesehen werden. Wenn das ein Text ist, der an das Volk Israel gerichtet ist, dann muss ich mir die Mühe machen und den damaligen historischen Kontext erforschen und natürlich beachten. Und grammatisch heißt Grammar, der Buchstabe, eine wirklich wörtliche Annahme dieses Textes, ein wörtliches Verständnis dieses Textes. In dieser Art von Auslegung geht man wirklich vom sogenannten Sensus literaris, also vom wörtlichen Sinn des Textes aus. Und nur wo der wörtliche Sinn absolut irreführen würde, absolut keinen Sinn macht, da löst man sich und geht einen Schritt weiter und vergeistlicht dann. Ihr kennt das berühmte Beispiel, wo der Herr Jesus sagt, wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, dann hau sie ab. Er wollte damit niemals zur Selbstzerstümmelung anleiten. Er wollte damit sagen, dass wir die Dinge, die uns eben zur Sünde verführen, konsequent und radikal lassen sollen. Das wollte er sagen. Er wollte nicht sagen, wir sollen die Hände abhacken, sonst hätten wir alle keine mehr. Das ist so ein Beispiel, wo das dann so gehandhabt werden kann und muss. Wir gehen also von der wörtlichen Bedeutung des Textes aus, unter Berücksichtigung seines historischen Hintergrundes. Das dürfen wir nicht wegfallen lassen. Da würden wir es uns viel zu einfach machen. Das gibt dann auch schiefe Auslegungen, wenn wir nicht den historischen Zusammenhang beachten. Ob ein Text noch vor der Sintflut geschrieben wurde oder ob er im Alten Testament zur Zeit Israels geschrieben wurde oder in den Evangelien oder in den Paulusbriefen oder wo auch sonst. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Und ich möchte gerne zur Auslegung selber kommen. Und da gibt es moralische Schlüssel, wie wir selbst an die Bibel rangehen sollen. Bevor wir so mit dem Werkzeug beginnen, wollen wir mit uns beginnen. Wir selber müssen in der richtigen Einstellung und Herzenshaltung an biblische Texte rangehen. Und da nenne ich hier den ersten moralischen Schlüssel in Anlehnung an einen Dr. Bruce Miller von Dallas, der im Auftrag von BAO Hermeneutikkurse vorbereitet, einen Kurs für BAO aufbaut über Hermeneutik. Ich nenne hier als erstes Gottesfurcht. Wir wissen, was in Sprüche 1,8 steht, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und wir müssen in unserer Auslegung bei Gott beginnen. Er ist der, der das Wort gegeben hat. Das Wort kommt von ihm. Es ist Gottes Wort. Hinter diesem Wort steht Gott, der heilige Gott. Und er hat uns sein heiliges Wort gegeben. Und darum sollen wir in einer Haltung der Ehrfurcht und der Unterwerfung an die Auslegung herangehen. Wir stehen nicht über der Schrift, sondern unter dem Wort. Das ist die richtige Haltung. Ja, nicht über der Schrift, sondern unter dem Wort. Wir möchten Schüler und Diener seines Wortes sein. Zinzendorf hat sich mal ein Schüler des ewigen Wortes genannt. Und in Lukas 1, Vers 2 steht, Diener des Wortes, ein wunderschöner Ausdruck. Diener des Wortes, nicht Meister. Jesus tadelt mal Leute und sagt, ihr wollt der Schrift Meister sein. Das ist keine gute Haltung. Diener und Schüler der Schrift, aber niemals Meister. Wenn wir mit der Haltung rangehen, Gottesfurcht, wirkliche Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, im Bild gesprochen, wenn wir die Bibel aufschlagen, müssen wir eigentlich wie Mose die Schuhe ausziehen, denn wir stehen auf heiligem Land. Es ist heiliges Wort Gottes. Dann ist die richtige Haltung Demut. Ihr wisst, was dort steht. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Vorsicht vor dem Gedanken, ich habe Recht mit meiner Auslegung, also mit meinem Verständnis eines Textes, und alle anderen liegen falsch. Ich habe Recht. Ich habe das erkannt und das kann gar nicht anders sein. Also schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Wie oft mussten wir uns schon selbst korrigieren? Wenn ich jetzt 17 Jahre zurückdenke, wie oft war ich fest überzeugt, jetzt habe ich das richtige Verständnis eines Textes und ein paar Jahre später musste ich mich revidieren und musste sagen, nein, ich kann das jetzt so nicht mehr sehen. Ich habe da ein neues Licht bekommen vom Gesamtverständnis der Bibel her und ich musste mich korrigieren. Und wer sagt uns, dass wir nicht bei den Dingen, die wir heute als ganz felsenfest erkannt haben, ich meine jetzt nicht, dass Gott Wirklichkeit ist und dass Jesus auferstanden ist, da werden wir uns niemals korrigieren müssen, aber ich meine in anderen Fragen der Endzeit-Terminologie oder vielleicht auch bestimmter Gemeindefragen und praktischen Fragen, da sollten wir nicht zu voreilig sagen, da haben wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, ja, und da wird wohl nie mehr eine Korrektur nötig sein. Demut heißt, wirklich diese Einstellung haben, ich möchte von jedem gläubigen Schriftausleger lernen. Niemals sollten wir sagen, was will denn der mir noch sagen wollen, ja, was könnte ich denn von dem noch lernen? Ich kann von einem ganz schlichten Bruder oder einer ganz schlichten Schwester, kann ich unter Umständen ganz neue Erkenntnisse über Gottes Wort bekommen. Wenn ich diese Haltung habe, wirklich zu sagen, ich bin vorläufig mit meiner Erkenntnis, meine Erkenntnis wirklich Stückwerk, wie Paulus schreibt, und ich will weiter dazulernen. Dann ist ein weiterer Schlüssel bei der Auslegung die Liebe. Auch die Auslegung der Schrift kann sehr lieblos geschehen, kann sehr hart geschehen, kann sehr unbarmherzig geschehen. Das ist aber nicht die richtige Haltung. Die Auslegung der Schrift soll in Liebe geschehen. Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 1, Vers 5, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen. Liebe aus reinem Herzen, das Endziel der ganzen Weisung Gottes. Es zielt alles auf Liebe hin. Es kommt aus Liebe und es zielt auf Liebe. Und unsere Auslegung der Schrift soll Liebe demonstrieren, nämlich unsere Liebe zu Gott. Es ist schön, wenn man bei einem Ausleger der Schrift spürt, er liebt Gott. Da kommt die Liebe zu seinem Herrn und zu seinem Wort zum Ausdruck, aber auch die Liebe zu den Menschen, die er vor sich hat. Wenn er die Menschen lieb hat, wird er niemals auf sie einpeitschen und auf sie einhämmern und ihnen da harte Dinge um die Ohren hauen und sie so klein machen mit Hut. Das wird er nicht tun, wenn er die Menschen wirklich liebt. Also Liebe. In 1. Korinther 16, 14 steht, alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Ein ganz wichtiges Wort. Alle eure Dinge, auch die Auslegung der Schrift. Viertens, noch ein vierter Schlüssel, Heiligkeit. Wer Gottes heiliges Wort auslegen und verkündigen will, der ist in die Verantwortung gestellt, auch ein heiliges Leben zu führen. Es kann nicht sein, dass man nur mit rein intellektueller Qualifikation oder gar akademischer Qualifikation die Berechtigung hat, das Wort zu predigen und weiterzugeben, weil man eine bestimmte Ausbildung durchlaufen hat. Das wäre viel zu wenig. Das allein qualifiziert uns nicht. Wer das Wort Gottes verkündigen will, das heilige Wort, der muss mit seinem Leben dahinterstehen. Nicht in Perfektion, nicht in Vollkommenheit, aber es soll sein Anliegen sein. Das muss spürbar sein, dass es sein Anliegen ist, auch in diesem Wort zu leben, nach diesem Wort zu gehorchen. Wenn solche, die das Wort Gottes verkündigen, die vorne stehen, in offenkundiger Sünde leben, dann streicht es erstens die Glaubwürdigkeit der biblischen Botschaft durch und viele Christen werden entmutigt, weil sie denken, ja, wenn schon die, die vorne stehen, das nicht leben können, was sie da predigen, ja, soll ich es dann leben können, ich, kleines Würmlein, ja, dann wird man entmutigt. Aber glaubwürdiges Leben mit glaubwürdiger Botschaft kombiniert, das ist die richtige Sache, das ermutigt. Mir ist aufgefallen, in 2. Korinther 3, bevor Paulus von den Dienern des neuen Bundes spricht, der Ausdruck kommt davor, Diener des neuen Bundes, im Verhältnis zu Mose, der war ein Diener des alten Bundes, ja, er spricht von Dienern des neuen Bundes, schreibt er zuvor davon, dass wir ein Brief Christi sind, der von allen Menschen gelesen wird. Er will damit aufmerksam machen, erst muss unser Leben stimmen. Wir sollen ein Brief Christi sein, wir sind es, mit Tinte, mit lebendiger Tinte geschrieben, ja. Und das muss uns klar sein, wenn wir das Wort weitergeben, Heiligkeit. Was sollen die Leute an uns lesen? Nicht Perfektionismus, aber Echtheit und Heiligkeit, Gottergebenheit. Und auch an Timotheus schreibt Paulus, dass er sich bewährt darstellen soll und dann das Wort in rechter und gerader Richtung schneiden. Bevor er von der Auslegung spricht, sagt er, Timotheus soll sich bewährt darstellen. Das ist ein durchgängiges biblisches Prinzip. Zuerst muss das Leben stimmen und dann kann auch einer vorne stehen und verkündigen. Hier haben wir 4 moralische Schlüsse, so möchte ich sie einfach mal nennen, die unsere Haltung betreffen und unser ganzes Glaubensleben, unsere Einstellung zu Gott und zu den Mitmenschen und zu seinem Wort. Dann nenne ich als nächstes 4 hermeneutische Schlüsse. Jetzt kommen wir zu dem Handwerkszeug. Das ist mir auch sehr wichtig, der Teil, der jetzt kommt. 4 hermeneutische Schlüsse und die habe ich von meinem verehrten Lehrer Lienhard Pflaum gelernt. Der hat die uns wirklich eingeprägt für unser Leben und die sind sehr gut. 4 hermeneutische Schlüssel, also Schlüssel, wie wir die Bibel auslegen können. Erstens, der Heilige Geist erschließt die Heilige Schrift. Das klingt uns banal oder selbstverständlich, das ist es aber gar nicht. Der Heilige Geist erschließt die Heilige Schrift. Lasst uns die Stelle kurz anschauen in 1. Korinther 2. Das heißt nämlich, nicht der menschliche Geist erschließt die Schrift, sondern der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist können wir nicht wirklich die Bibel verstehen. Da sitzen wir wie die Spatzen auf der Überlandleitung, ja. Unten rauschen 40.000 Volt durch und denen kribbelt es nicht mal an den Füßen, wenn wir den Heiligen Geist nicht haben. Also 40.000 Volt spricht jetzt hier vom Heiligen Geist. 1. Korinther 2, Abvers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wir wüssten nichts von Gott, wenn es der Geist nicht uns mitteilen würde. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Und dann sagt er noch, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Der Heilige Geist erschließt uns die Heilige Schrift. Nicht der eigene menschliche Geist, nicht philosophische, brillante Gedanken und auch nicht hermeneutische Technik, sondern der Heilige Geist erschließt uns die Schrift. Zweitens, fundamentaler Grundsatz, Jesus Christus und sein Werk sind die Mitte der Schrift. Wir haben diesen Abschnitt gestern Abend im Hauskreis bei uns gehabt, Johannes Kapitel 5, wo wir auch gelesen haben, Johannes 5, 39, wo es heißt, ihr sucht in der Schrift und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es, die von mir zeugt. Jesus sagt, die Schrift, damals das Alte Testament, sie zeugt von ihm. Auch im Alten Testament ist Jesus die Mitte. Nicht Abraham, nicht Mose, nicht David. Jesus ist die Mitte des Alten Testaments. Daran sind die Zeugen Jehova gescheitert. An diesem Punkt hier, schon am ersten, aber vor allem hier auch am zweiten. Weil sie nicht Jesus zentral in der Mitte sehen, sondern nur von Jehova herkommen und angeblich seine Zeugen sein wollen. Jesus Christus und sein Werk sind die Mitte der Schrift. Das heißt, die ganze Auslegung, sie muss immer auf Christus hin zielen. Auch wenn ich alttestamentliche Texte auslege, kann ich nie dabei stehen bleiben, was das jetzt alleine für Israel bedeutet hat damals oder für Jonathan oder für irgendjemanden, sondern wenn wir über alttestamentliche Texte sprechen, sollten wir immer eine Linie hinziehen zu Christus und zu uns heute, die wir in der Gemeinde sind. Jesus Christus, die Mitte der Heiligen Schrift. Drittens, der rote Faden der Heiligen Schrift ist die Heilsgeschichte. Das ist ein ganz enorm wichtiger Punkt. Der rote Faden der Schrift ist die Heilsgeschichte. Auch daran scheitern wieder die Zeugen Jehova. Sie haben gar nicht erkannt, dass sich durch die Heilige Schrift ein roter Faden unsichtbar hindurchzieht. Und das ist eben Gottes Heilsgeschichte, Gottes Geschichte zur Rettung von uns Menschen. Und wenn man das erkannt hat, dass da doch am Anfang eine vollkommene Schöpfung war, dass aber dann der Sündenfall geschehen ist, dass dann der gefallene Mensch eine Zeit lang in einer Zeit des Gewissens gelebt hat, wo er noch gar keine Gesetze hatte, noch kein alttestamentliches Gesetz und diese Dinge, sondern allein nach seinem Gewissen gelebt hat. Wenn man dann weiter sieht, dass Gott dann nach dem Turmbau zu Babel etwas ganz Neues angefangen hat, in der Erwählung Abrahams, sein Volk Israel herausgerufen hat, sein alttestamentliches Bundesvolk, das unter ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten gelebt hat, dem ein Gesetz gegeben war, die Tora, die fünf Bücher Mose, das Propheten hatte und so weiter. Wenn man sieht, dass aber in diesem Alten Testament dann viele, viele Weissagungen auf Christus sind, wenn man sieht, das war es noch nicht, das war alles erst Vorbereitung auf den einen, der kommen sollte, wie alle Linien auf ihn laufen. Wie dann Johannes der Täufer sagt, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und wie uns dann das Neue Testament zeigt, es ist die Erfüllung des Alten. Im Alten ist das Neue verborgen und im Neuen ist das Alte offenbart. So hängt es zusammen, so sagte Augustin. Und so sehen wir dann weiter, dass mit Pfingsten, mit Golgatha, mit Auferstehung, mit Himmelfahrt und Pfingsten etwas ganz Neues in dieser Welt begann, eben die Zeit der Gemeinde, die Leibesgemeinde Jesu Christi, an der wir Glieder sind, die aus gläubigen Juden und Heiden besteht, und einen Leib bildet und dass diese Gemeinde unter ganz anderen Gesetzmäßigkeiten lebt wie das Volk Israel, dass das zwei ganz verschiedene Paar Stiefel sind, dann sind das alles sehr wichtige Dinge für die Auslegung, die wir beachten müssen. Und dann auch, dass diese Zeit zu Ende gehen wird und Israel noch eine Zukunft haben wird als Volk. Dass Israel noch erleben wird, wie das Reich hier auf dieser Erde aufgerichtet wird. Das Reich für Israel, von dem die Propheten immer geredet haben. Jesus hat es nicht aufgerichtet damals, Johannes der Täufer auch nicht. Es wird noch aufgerichtet werden, wenn unser Herr wiedergekommen ist und die Gemeinde ist vorher entrückt. Und dann ist Jesus da und richtet hier auf dieser Erde sein Reich auf für Israel. Wenn man das nicht sieht, diesen roten Faden der Heilsgeschichte, wird die Auslegung völlig falsch. Da nimmt man zum Beispiel diese prophetischen Stellen in Jesaja, die vom tausendjährigen Reich sprechen, und deutet sie um auf die Kirche, sprich auf die Gemeinde Jesu Christi. Deutet sie um und sagt, in uns hat sich das jetzt erfüllt. Jetzt, wir sind jetzt Gottes neues Volk auf dieser Erde. Und wenn da steht in Jesaja 2, dass ein Friedensreich kommen wird, dann verstehen es viele Theologen heute so, jetzt soll das Friedensreich sein, jetzt müssen wir es schaffen, darum müssen wir jetzt alles daran setzen, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung zu praktizieren, wie es erst für das tausendjährige Reich verheißen ist. Aber viele Theologen meinen, das können wir jetzt erreichen, weil sie nicht sehen, dass das für Israel ist und sich noch buchstäblich erfüllen wird. Ihr seht, wie wichtig es ist, den roten Faden der Heilsgeschichte zu beachten. Und dann noch ein letzter, ganz entscheidender Punkt. Die Heilige Schrift legt sich selber aus. Schon die alten Lateiner haben gesagt, Scriptura sui interpres. Die Schrift legt sich selber aus. Und dabei bedürfen die klaren Stellen der Bibel keiner weiteren Beleuchtung durch andere Stellen. Klare Stellen, die klar sind wie Kloßbrühe, ja, die werden nicht mehr mit anderen Stellen irgendwie verbogen, sondern die bleiben stehen. Aber dunkle Stellen müssen von den hellen her beleuchtet werden. Und auch hier muss ich wieder als Beispiel die Zeugen Jehova nehmen. Sie nehmen ganz seltsame Stellen aus dem Buch Prediger, meinetwegen, die wirklich schwer auszulegen sind und bauen auf diese Stellen Lehren auf und zwängen klare neutestamentliche Stellen in diese Lehren, die auf Aussagen im Buch Prediger begründet sind. Ihre ganze Lehre vom Schlaf, vom Seelenschlaf zum Beispiel nach dem Tode, vom angeblichen Seelenschlaf, ist auf eine Stelle im Buch Prediger gebaut, wo ich wirklich keine Lehre drauf aufbauen darf, sondern im Neuen Testament haben wir dazu entscheidende Aussagen. Und die werden dann gebogen, damit sie in das System passen. Versteht ihr, das ist nicht redlich, das ist kein redlicher Umgang mit der Heiligen Schrift. So wird alles schief. So kann man die seltsamsten Lehrgebäude dann bekommen. Die Schrift legt sich selber aus, das heißt, ich brauche nur die Schrift. Ich brauche keine Zusatzbücher, kein Buch Mormon und keine anderen Bücher, um die Bibel zu verstehen. Sie legt sich selber aus und die klaren Stellen, die geben Licht und die dunklen Stellen müssen von den klaren her beleuchtet werden. Das ist ein redlicher Umgang mit der Bibel. So, jetzt haben wir einen ersten Teil miteinander behandelt. Ich möchte hier eine kleine Pause machen von vielleicht 5 Minuten bis 10 und dann machen wir anschließend weiter mit einem etwas schwierigeren Teil.